Und Gott hat gute Dinge für uns. Ich möchte heute Morgen sprechen über Jesus. Was für eine Überraschung. Wir sprechen nicht nur zu Weihnachten über Jesus. Es gibt ja Leute, die sagen, was hat Jesus mit Weihnachten zu tun? Ja. Der Weihnachtsmann, den wir am Dienstag da hatten, der war auch ein bisschen verwirrt, der wusste das auch nicht. Hatten wir einen kleinen Konflikt deshalb. Aber ja, er hat es dann auch verstanden. Wer ist Jesus? Es gibt ja Leute, die sagen, ach, Jesus ist einfach eine Sagengestalt, er ist ein Mythos. Und das ist schon mal Unsinn. Jesus war eine historische Persönlichkeit. Und es gibt mehr Quellen, die das bestätigen, als irgendein anderer historischer Fakt bestätigt wird. Aber wer war er? Nun gibt es viele Leute, die sagen, ja, er war einfach ein guter Mensch, ein weiser Mann, ein Lehrer, ein vorbildlicher Mensch. Lass mich mal was vorlesen, was er gesagt hat über sich selber. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was für eine radikale Aussage. Man könnte auch sagen, eine extreme Aussage. Da ist ein Mensch, der sich hinstellt und sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin ein Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht, ich zeige euch die Wahrheit, ich zeige euch den Weg. Er sagt, ich bin es. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was für eine radikale Aussage. Ein Mensch, der so eine Aussage macht, ist entweder verrückt, er ist wahnsinnig, er ist ein Betrüger, ein Scharlatan, ein Verführer, oder er ist tatsächlich mehr als nur ein Mensch. Oder er ist tatsächlich der Sohn Gottes, Gott selbst als Mensch auf diese Erde gekommen. Diese zwei Optionen gibt es nur, wenn wir uns das anschauen, was er gesagt hat. Aber er war einfach ein guter Lehrer, er war einfach ein weiser Mann. Das ist Unsinn. Das ist Blödsinn. Entweder er war verrückt oder er war tatsächlich der Sohn Gottes. So, wer ist er? Wer ist er für dich? Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So, wenn das stimmt, dann bedeutet das, durch Jesus Christus können wir zum Vater kommen. Dazu sind wir geschaffen. Deswegen gibt es uns, um beim Vater zu sein. Um zu Hause zu sein. Um Gott zu kennen. Wir alle wissen wahrscheinlich, wer gemeint ist, wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus stellt Gott vor als den Vater. nicht als den distanzierten, strengen Richter, der nur darauf wartet, dass wir was falsch machen, damit er uns bestrafen kann, damit er uns die Pfanne hauen kann. Jesus stellt ihn vor als den Vater. Er ist ein Vater. Der Gott ist ein Vater und er wollte eine Familie. Er wollte eine Familie, er wollte Gemeinschaften. Deswegen gibt es dich und mich. Bevor wir existiert haben, bevor du existiert hast, warst du ein Gedanke bei Gott. Er wollte dich. Er wollte dich so, wie du bist. Er wollte eine Familie, er wollte Gegenüber. Und wir sind dazu geschaffen, wir sind dazu gemacht, diesen Vater zu kennen. Gemeinschaft mit diesem Vater zu haben. Er ist der Einzige, der diese Sehnsucht, diese Leere in uns füllen kann. Der diesen Hunger in uns stillen kann. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, bedeutet das, wir sind nicht beim Vater. Automatisch. Wir sind getrennt vom Vater. Wir haben eine Entscheidung getroffen, unseren eigenen Weg zu gehen, unser eigenes Ding zu machen. Wir haben uns dazu entschlossen, ihm nicht zu vertrauen, ihm nicht zu gehorchen. Weil wer weiß, was dann mit mir passiert, wenn ich ihm gehorche, wenn ich ihm nachfolge. Nein, ich weiß es sowieso besser. Ich weiß, wie alles funktioniert. Ich weiß, wie diese Welt funktioniert. Ich weiß, was ich tun muss, um glücklich zu werden. Brauche ich keinen Gott dafür. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Wir haben unser eigenes Ding gemacht. Wir haben seine Liebe ignoriert. Und das nennt die Bibel Sünde. Und unsere Sünde hat einen unüberwindlichen Riss gemacht zwischen uns und Gott. Wir können nicht zu ihm kommen. Egal wie sehr wir uns abmühen, egal wie sehr wir versuchen, gut zu sein und Gutes zu tun. Unsere Sünde trennt uns von Gott und sie wird uns in Ewigkeit von Gott trennen. Und keine Religion kann das verhindern. Keine guten Taten können das verhindern. Wir können so, wie wir sind, nicht zu Gott kommen. Wir können diesen Vater nicht kennenlernen. Wir können ihn nicht erleben. Durch unser eigenes Abmühen. Durch unser eigenes Gutsein. Durch unsere Frömmigkeit, durch unsere Religiosität. Jesus sagt, Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich mache mich selbst zum Weg für euch, damit ihr nach Hause kommen könnt. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, durch mich kannst du zum Vater kommen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Durch ihn kann ich zum Vater kommen. Durch ihn kann jeder Mensch zum Vater kommen. Durch ihn kann jeder Mensch nach Hause kommen. Er hat das getan, was wir nicht tun konnten. Er hat diese Kluft der Sünde, diese Trennung, er hat das überwunden, indem er es auf sich genommen hat. Wir reden über Jesus. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist derjenige, um den es geht. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Um ihn dreht sich alles. Und ohne ihn ist alles nichts. Ohne ihn sind wir verloren für immer. Waisen, heimatlos, vaterlos. Der letzte Gottesdienst in diesem Jahr, und ich gebe schon ein bisschen Ausblick aufs nächste Jahr, denn das ist, worum es gehen wird, auch im nächsten Jahr für uns als Gemeinde. Darüber möchte ich heute Morgen schon ein bisschen sprechen. Das ist unser Thema. Jesus Christus, er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den es geht. Und wir werden hier nicht groß philosophieren und uns in Theorien ergehen, sondern wir werden über die Frage sprechen, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dieser Stadt zu tun? Was hat das mit dieser Gemeinde zu tun? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Lasst mich noch ein paar Verse lesen aus dem Kolosserbrief. Kolosserbrief Kapitel 1. Im Kolosserbrief Kapitel 1 ab Vers 14. Da heißt es, in ihm, das bedeutet in Jesus Christus, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es dort, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut, mit dem Blut Jesu, teuer erkauft und uns all unsere Schuld vergeben. Das Kreuz war kein Unfall. Das Kreuz kam nicht deshalb, weil Jesus einfach ein Aufrührer war und den Mund ein bisschen zu voll genommen hat und die Römer mussten ihm seinen Mund stopfen. Jesus hat von sich selbst gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Niemand. Ich gebe es. Ich gebe es. Er ist gekommen, um die Schuld auf sich zu nehmen. Unsere Schuld, unsere Sünde. Er ist gekommen, um die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten. Die letztendliche Konsequenz von Sünde ist Trennung von Gott. Getrennt zu sein von Gott. Getrennt von unserer Bestimmung. Getrennt von unserem Ursprung. Getrennt von unserem Ziel. Getrennt von unserer Quelle. Jesus ist gekommen, um diese Strafe auf sich zu nehmen. Wir leben in einer Welt, die scheinbar mehr und mehr aus den Fugen gerät. Wir leben in einer Welt, wo so viel kaputt geht und so viel Kaputtheit herrscht und so viel Orientierungslosigkeit und so viel Hoffnungslosigkeit. Und wir sind natürlich so stolz, dass wir das nicht zugeben wollen, dass wir sagen, wir haben das alles im Griff. Wir sind so schlau, wir sind so klug. Und wir werden irgendwann alle Fragen beantworten, weil wir so schlau sind. Aber mit jeder Frage, die wir beantworten, öffnen sich 10 neue Fragen. Mit jedem Problem, das wir scheinbar lösen, ergeben sich 10 neue Probleme. Und all das, was wir sehen um uns rum und auch in uns drin an Kaputtheit, an Zerbrochenheit, an Zerstörung, ist letztendlich eine Folge der Sünde, ist eine Folge des Fluchs. Diese Welt ist nicht so, wie Gott sie ursprünglich gedacht hatte. Diese Welt ist nicht so, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hatte. Und unser Leben ist auch nicht so. Unsere Beziehungen sind nicht so. Unsere Familien sind nicht so. All das liegt unter diesem Fluch der Sünde. Aber die Bibel sagt, dass Jesus den ganzen Fluch getragen hat. Den Fluch der Trennung von Gott. Den Fluch, entfernt zu sein vom Vater. Den Fluch des Mangels. Den Fluch der Krankheit. Er hat das alles getragen, damit wir frei sein können davon. Damit wir frei sein können davon. In ihm haben wir die Erlösung. Erlösung von was? Erlösung von dem Fluch. Erlösung von dem Fluch der Sünde. Sünde ist nicht einfach nur was, was wir tun. Die Bibel sagt, dass das Problem viel tiefer liegt. Das liegt in unserem Herzen. Deswegen reicht es nicht einfach nur, dass wir so ein bisschen Therapie machen und so ein bisschen unser Verhalten ändern. Das Problem liegt viel tiefer. Paulus beschreibt es so. Er sagt, ich weiß zwar, was richtig ist. Ich weiß, was ich tun sollte, aber ich tue es nicht. Stattdessen tue ich das, wovon ich weiß, dass ich es eigentlich nicht tun sollte. Wovon ich weiß, dass es eigentlich falsch ist. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, dass wir Sklaven der Sünde sind. Aber Jesus Christus ist gekommen, um uns zu erlösen. Jesus Christus ist gekommen, um uns zu befreien von dieser Sklaverei. Das ist wirkliche Freiheit. Wirkliche Freiheit ist nicht, möglichst viel von dem zu tun, wozu ich Lust habe. Das zu tun, wozu ich Lust habe, das bringt nicht wirklich dauerhaft Erfüllung. Das bringt nicht wirklich dauerhaft Glück. Wirkliche Freiheit ist die Befähigung, das zu tun, wovon ich weiß, dass es richtig ist. Wovon ich weiß, dass es gut ist. Und das schaffe ich nicht aus mir selber. Das kann ich nicht aus mir selber. Sondern ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Erlösung. Und Jesus ist gekommen, um das zu vollbringen. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wenn wir verbunden sind mit Jesus, wenn wir das empfangen haben, wenn wir das angenommen haben, was er für uns getan hat, dann haben wir Vergebung, dann sind wir gereinigt. Gott ist nicht mehr sauer auf uns. So viele Leute haben irgendwo das Gefühl, oh Gott ist sauer auf mich. Ja. Gott ist nicht mehr sauer auf uns, weil unsere Sünde durch Jesus ausgelöscht worden ist. Das bedeutet, Gott hat gute Laune. Ihr versteht, das ist nur ein Bild, ja? Ja? Manchmal denken wir, oh, jetzt habe ich so ein Anliegen, jetzt habe ich so ein Problem und ich werde es mal zu Gott bringen. Ich hoffe, er hat gute Laune. Ja, wenn er gute Laune hat, dann wird er mir vielleicht irgendwie ein bisschen helfen. Aber wenn Gott mich sieht, dann hat er immer gute Laune. Nicht, weil ich so toll bin, weil ich alles richtig mache, weil ich nie einen Fehler mache, sondern weil er mich in Christus sieht. Ohne einen Fehler, ohne einen Tadel, ohne einen Makel. Das heißt, ich kann vor Gott hintreten, kann sagen, guten Morgen, Papa. Und er ist da. Er ist da. Er liebt mich. Er nimmt mich an. Und ich kann voller Zuversicht sein. Denn ich bin würdig. Oh, bei manchen kriegen jetzt schon wieder die Nackenhaare. Ja? Darf man das so sagen? Ich bin würdig, alle Segnungen zu empfangen, die der Himmel bereithält. Nicht aufgrund meiner eigenen guten Taten, sondern weil ich würdig gemacht worden bin. Durch den, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Ich bin würdig gemacht. Ich bin würdig gemacht, alle Segnungen zu empfangen, die der Himmel bereithält. Weißt du was, das sind gute Neuigkeiten. Finde ich zumindest. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wie ist Gott? Ja, das kann man nicht wissen. Doch, das kann man sehr gut wissen. Denn durch Jesus kommt Gott uns nahe. Und in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Es gibt keinen Punkt, wo Gott uns näher kommt als in Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Denkt mal darüber nach. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den es geht. Naja, ich weiß nicht, ob ich das so akzeptieren kann. Das ist eine bittere Pille für uns. Denn in unserer Vorstellung bin ich derjenige, um den es geht. Oder? Ja, ich, meiner, mir, mich. Meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Pläne, meine Ziele, meine Vorstellung, mein Glück. Ich bin das Zentrum, um den sich alles drehen sollte. Um das sich alles drehen sollte. Aber je mehr wir das ausleben, je mehr wir das ausleben, umso weiter entfernen wir uns von ihm. Und je mehr wir diesem scheinbaren Glück hinterherjagen, das darin liegen soll, dass alles, all meine Umstände irgendwie super sind und alle mich mögen und alles prima ist und alles toll ist und immer die Sonne scheint und was weiß ich. Je mehr wir diesen Dingen nachjagen, umso leerer werden wir. Umso bedeutungsloser wird unser Leben. Aber wenn wir anfangen zu erkennen, es dreht sich nicht alles um uns, es dreht sich alles um ihn. Er ist das Zentrum. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Dann kommt sein Leben in unser Leben. Er sagt, ich bin das Leben. Und wir werden tatsächlich lebendig von innen heraus. Und wir finden eine tiefe Erfüllung, ein tiefes Glück in dieser Verbindung zu ihm, in der Geborgenheit, beim Vater. Es geht um ihn. Und wir merken, dass während wir nicht mehr versuchen, unseren eigenen Mangel immer und immer und immer wieder zu befriedigen, sondern uns auf ihn zu fokussieren, wir merken, wie unser Mangel befriedigt wird. Wie wir Glück tatsächlich finden. Wie wir Erfüllung tatsächlich finden. Nicht in dem, was wir haben, sondern in dem, was wir sind. Und wir finden Sicherheit, wir finden Geborgenheit. Die Gemeinde der Sorglosen, so nennen wir uns übrigens. Das ist nicht nur ein Slogan. Das ist genau das, was wir gefunden haben bei ihm. Diese Gewissheit, es kann nichts schiefgehen, es ist alles okay. Er ist da. Er kümmert sich. Papa ist da. In der neuen Genfer Übersetzung heißt dieser Vers, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Lass mich das nochmal lesen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Und dann geht es weiter mit folgenden Worten. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Jesus Christus ist das Zentrum. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Was ist damit gemeint? Die Gemeinde. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist nicht eine religiöse Organisation. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und sie wird verglichen mit einem Leib, mit einem Körper. Und genauso wie an unserem Körper jedes Glied, jedes Teil seinen Platz hat und jedes Teil wichtig ist, jedes Glied wichtig ist, und genauso auch in seinem Leib, genauso auch in dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Und die Unterschiede sind überhaupt kein Problem. Meine Hände sind nicht meine Füße. Ja, und meine inneren Organe sind nicht meine Nervenbahnen oder Blutgefäße. Das sind alles total unterschiedliche Teile, unterschiedliche Glieder, nennt es Paulus. Aber alle gehören zusammen, alle sind miteinander verbunden und dadurch funktioniert der Leib. Das ist Gottes Traum, das ist Gottes Idee von Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein sozialer Club. Ja, wir kümmern uns ein bisschen um die Benachteiligten. Und wenn du Lust hast, kannst du auch ein bisschen mitmachen. Ja. Wenn du was übrig hast, kannst du auch was spenden. Das ist nicht, was Gemeinde ist. Natürlich dienen wir Menschen. Natürlich helfen wir. Aber das kommt nicht aus uns, sondern das kommt durch diese Verbindung mit ihm. Das ist, was uns motiviert. Nicht, dass uns irgendjemand dann Beifall klatscht und sagt, ach meine Güte, was für edle Menschen. Das ist nicht, worum es geht. Gemeinde ist kein sozialer Club, Gemeinde ist kein religiöser Verein. Unser Ziel ist nicht ein Programm, damit wir uns alle ein bisschen besser fühlen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um ich, meiner, mir, mich. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Was für ein Bild, wenn man da eine Weile drüber nachdenkt. Hier heißt es, er ist das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt. Was bedeutet das? Das Haupt trifft die Entscheidungen. Das Haupt gibt die Befehle, es gibt die Anweisungen. Schau, wenn ich früh wach werde, dann sagen nicht meine 10 Finger und meine 10 Zehen, okay, wir werden jetzt mal drüber abstimmen, ob wir heute Morgen überhaupt aufstehen wollen. Ja, wir sind schon mal 20 und wenn wir keine Lust haben aufzustehen, dann bleibt der Körper liegen. Dann kann das Haupt überhaupt nichts machen, es überstimmt. Das Haupt gibt die Befehle. Das Haupt gibt die Richtung vor und der Leib folgt dem. Ja, wenn mein Körper irgendwas macht, was nicht von meinem Haupt, von meinem Kopf irgendwo dirigiert wird, gesteuert wird, dann stimmt was nicht. Dann ist was krank, dann ist was kaputt. Dann funktioniert irgendwas nicht so, wie es funktionieren sollte. Ist das nachvollziehbar? Ja. tiefe Theologie heute Morgen. Ja. So, er ist das Haupt. Das ist, was Gemeinde bedeutet. Und wenn wir ihm nachfolgen, entspricht es seinem Plan, seiner Absicht, dass wir Teil dieses Leibes sind. Mein linker Fuß überlegt sich nicht jeden Früh, möchte ich noch Teil dieses Leibes sein oder heute lieber nicht? Das funktioniert nicht. Ihm nachzufolgen bedeutet, wir unterordnen uns ihm. Wir unterwerfen uns seiner Herrschaft. Und wir repräsentieren ihn. Ja, mein Kopf marschiert nicht alleine irgendwo hin. Das wäre, glaube ich, seltsam. Wir repräsentieren ihn. Und so wie meine Füße das machen, was mein Kopf möchte, so wie meine Hände das machen, was mein Kopf möchte, genauso repräsentieren wir ihn als Gemeinde, als Gemeinschaft. Wir tun seine Werke. Jesus ist in seinem physischen Körper nicht länger hier auf der Erde. Er ist auferstanden von den Toten und er ist zurückgegangen zum Vater. Aber trotzdem ist er hier durch uns, durch dich und mich, durch seine Nachfolger, durch die, die zu ihm gehören. Wir repräsentieren ihn. Und das ist nicht einmal Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen, oder einmal im Jahr, Weihnachten, ja. Je nachdem, was wir so für eine Vorstellung haben von Kirche. Wir repräsentieren ihn an jedem Tag. Es ist ein Vollzeitjob. Und wir tun seine Werke an jedem Tag, weil wir miteinander verbunden sind und weil wir mit ihm verbunden sind. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Denn es gefiel der ganzen Fülle, das bedeutet der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. Gemeinde ist mehr als ein sozialer Club, mehr als ein religiöser Verein. Es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm, in Jesus zu wohnen. Und wenn er das Haupt seines Leibes ist, und wenn wir in ihm sind, wenn wir verbunden sind mit ihm, dann wohnt diese Fülle Gottes auch in uns. Und in dieser Art und Weise repräsentieren wir ihn auch. Er ist ein übernatürlicher Gott. Und wir sind eine übernatürliche Gemeinde. Wir repräsentieren ihn in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Wir sind versöhnt mit Gott durch Christus. Wir sind versöhnt mit Gott. Und das bedeutet nicht nur die paar Leute, die sich hier regelmäßig treffen. Die Bibel sagt, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Die Welt mit sich selbst versöhnt hat. So, das heißt, die gesamte Welt, jeder Mensch ist schon versöhnt mit Gott. Das ist schon passiert. Die Frage ist nur, wer nimmt diese Versöhnung an? Versöhnung bedeutet, Gott streckt uns die Hand entgegen. Die Frage ist, wer ergreift sie? Aber von Gottes Seite her ist schon alles getan. Von Gottes Seite her ist schon alles getan, was getan werden muss. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Himmel und Erde kommen wieder zusammen. Durch Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Und deswegen schreibt Paulus auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ich lese mal ab Vers 14, da sagt er, denn die Liebe Christi drängt uns. Er sagt, wir sind motiviert von dieser Liebe. Die Liebe Christi drängt uns. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Einer hat die Strafe für alle getragen. Einer ist für alle gestorben, und somit alle gestorben sind. Er hat unseren Tod stellvertretend getragen. Das heißt, in ihm sind wir gestorben, der Sünde. Aber dann geht es weiter. Und es heißt, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn er tatsächlich für mich gestorben ist, wenn er meinen Tod gestorben ist und ich mit ihm gestorben bin, dann bedeutet das, ich lebe jetzt nicht mehr mir selber. Ich lebe nicht mehr mir selber, sondern ich lebe dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. Ich lebe ihm. Ich gehöre ihm. Ich lebe für ihn. Und das, was uns manchmal so schwer fällt zu glauben, ich werde dabei nicht zu kurz kommen. Weil ich nicht mehr für mich selber lebe, für ihn lebe. Ja, wo bleibe ich dann? Ja, wo bleiben meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Ideen, Ziele, Träume? Ich, meiner, mir, mich. Das ist die Herausforderung. Aber wenn ich ihm gehöre und wenn ich für ihn lebe, werde ich selber nicht zu kurz kommen. Ich lebe ihm. Im Galater 1, Vers 10, und ich versuche jetzt langsam zum Schluss zu kommen. Im Galater 1, Vers 10 heißt es, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Wem möchte ich gefallen? Rede ich Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Ist das mein Ansatz? Ist das mein Ziel, Menschen zu gefallen? Und dann sagt Paulus, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn es mein Ansatz ist, Menschen zu gefallen, beliebt zu sein, dann bin ich nicht sein Diener. Nun, wir müssen uns nicht benehmen wie die Axt im Walde. Versteht mich nicht falsch, ja? Wir benehmen uns nicht unhöflich und rücksichtslos und unfreundlich. Aber unser Ziel ist es nicht, Menschen zu gefallen, sondern ihm zu gefallen, weil wir seine Diener sind. Unser Ziel, und das bedeutet auch unser Ziel als Gemeinde, ist es, ihm zu gefallen. Unser Ziel ist es nicht, es allen recht zu machen. Ja, das geht sowieso nicht. Ja, unser Ziel ist es nicht, auch möglichst vielen es recht zu machen. Sondern unser Ziel ist es, es einem recht zu machen. Und sein Name ist Jesus Christus. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 4, 1. Thessalonicher 2, Vers 4, heißt es, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Was für eine Aussage. Wir sind von Gott tauglich befunden worden. Das heißt, Gott betrachtet uns als qualifiziert, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wir reden nicht, um Menschen zu gefallen. Unser Anliegen ist es, Gott zu gefallen. Ja, wem willst du gefallen? Wem wollen wir gefallen? Für wen leben wir? Leben wir für die Anerkennung und den Applaus anderer? Oder ist es die Sehnsucht unseres Herzens, ihm zu gefallen? Jemand hat mal gesagt, wenn du willst, dass alle dich mögen, dann verkündige nicht das Evangelium. Dann werd Eisverkäufer. Ja? Jeder isst gern Eis. Ja? Ja, und der Eisverkäufer, wenn er ein guter Eisverkäufer ist, der hat für jeden eine Sorte. Ja, Schokolade mag ich nicht so. Ja, ich habe noch 5 andere Sorten, 10 andere Sorten, 20 andere Sorten. Irgendwas finden wir für dich. Wem wollen wir gefallen? So, das heißt, der Fokus unseres Lebens sollte nicht sein, gefalle ich möglichst vielen anderen. Klatschen möglichst viele andere mir Beifall. Sondern gefalle ich ihm. Du sagst, ja, ist das denn falsch, wenn andere Leute mich gut finden? Absolut nicht. Es ist okay, wenn man dich mag. Aber wir leben nicht dafür, gemocht zu werden von möglichst vielen, sondern wir leben davon, von dem einen gemocht zu werden, dem einen zu gefallen. Er mag uns sowieso schon. Und weil er uns so mag und weil er uns so liebt und weil er sein Leben für uns gegeben hat, deswegen setzen wir alles dran, um ihm zu gefallen, in allem, was wir tun, in allem, was wir sind. Das trifft zu für unser Leben persönlich und das trifft zu für uns als Gemeinde. Das ist einer der Grundwerte unserer Gemeinde, ihm zu gefallen. Ihm zu gefallen, ihm gehorsam zu sein, ihm zu repräsentieren, ihn zu repräsentieren. So lasst uns unser Herz checken. Lasst uns schauen, sind wir auf dem richtigen Weg, sind wir auf dem richtigen Gleis, sind wir auf der richtigen Spur? Haben wir den richtigen Fokus? Es geht um ihn, er ist das Zentrum. Amen. Wollen wir beten? Lass uns aufstehen. Herr Jesus Christus, wir haben jetzt viel über dich geredet. Und wir danken dir dafür, dass du bist, wer du bist, dass du unser Erlöser bist, dass du Versöhnung bewirkt hast zwischen uns und Gott. Und du bist mehr als einfach nur ein Freund, du bist mehr als einfach nur ein Kumpel, du bist mehr als einfach nur unser Problemlöser, unser Helfer, unser Heiler, unser Versorger. Du bist unser Herr. Du bist unser König. Du bist das Zentrum des Universums. Und du bist nicht nur das Zentrum des Universums, sondern du bist das Zentrum unseres Universums. Du bist das Zentrum meines Universums. Um dich soll sich alles drehen in meinem Leben. Und an dir soll sich alles ausrichten, was ich tue und was ich bin. Dir möchte ich gefallen. Dir möchte ich gefallen. Mein Leben soll dir Freude bringen. Das, was ich bin, das, was ich tue. Herr, wir sagen das auch als Gemeinde, Herr. Du bist das Zentrum. Dir wollen wir gefallen. Um dich soll sich alles drehen. Nicht um uns, sondern um dich. Ehre sei dir. Alle Ehre sei dir allein. Wir lieben dich, Herr Jesus. Wir lieben dich. Amen. Amen. Nehmt nochmal kurz Platz. Ich bin für heute am Ende.